Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Wochenrückblickshow auf de.sot.net. Und heute haben wir den 5. Mai 2018 und mit dabei sind der Luke.
Hallo.
Der Flo.
Hallo.
Der Phil.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, ich bin der Jörg. Hallo an alle Zuhörer. Wie immer seid ihr dazu herzlich eingeladen mitzuchatten und natürlich werdet ihr auch immer wieder ermutigt, uns anzurufen. Der rote Hörer müsst jetzt wieder unten aufleuchten, wo ihr dann einfach drauf drückt und ihr braucht dazu natürlich ein Mikrofon und einen Kopfhörer, damit wir euch auch hören und ihr uns auch natürlich. Okay, ja, wie gesagt, wir haben heute eine Wochenrückblicksshow und Themen unter anderem sind halt zum einen Netanyahus super PowerPoint-Kindershow, die er vor kurzem präsentiert hat. Dann das andere Thema ist halt die Annäherung von Nord- und Südkorea. Und dazwischen wollen wir noch gerne das Thema Syrien behandeln mit den angeblich erneuten Giftgasangriffen der syrischen Armee. Dann halt Nord- und Südkorea, wie ich gerade angesprochen habe, ein wenig das Flüchtlingsthema in Deutschland. Mal ansprechen, ein paar andere gesellschaftliche Vorgänge, die in den letzten Wochen geschehen sind oder halt uns ins Auge gestochen sind. Und natürlich auch wieder einen kleinen Rückblick über die Erdveränderungen der letzten Wochen, was denn da so passiert ist. Genau, würde ich sagen, fangen wir mit Bibi Blocksberg, Benjamin Netanyahu an, um nicht die Bibi Blocksberg zu beleidigen. Und ja, was hat denn dieser Bibi Netanyahu gemacht? Er hat jetzt vor kurzem eine großartige, in Anführungsstrichen großartige PowerPoint-Präsentation gemacht, wie es jeder Drittklässler hinkriegt, erwachsener Mann, und hat halt da präsentiert, wie man halt, dass halt der Iran eine riesige Gefahr ist. Und das hat er mit einer PowerPoint-Präsentation gemacht und halt, wie er schon öfters gemacht hat, der Netanyahu halt wieder keine Fakten präsentiert oder ganz schlechte Fakten präsentiert. Früher hat er irgendwelche Holzbretter hochgehalten oder Trümmerstücke und jetzt hat man gedacht, jetzt mache ich mal was ganz Neues.
PowerPoint.
PowerPoint. Das habe ich noch nie gemacht.
Hightech.
Hightech. Genau, von PowerPoint-Version von 2000. Microsoft. Um nicht auf dem aktuellsten Stand zu sein. Und ich denke mal, das hat er ganz gut hinbekommen. Also, ja, auch wieder in Anführungsstrichen. Genau, hat, ja, hat jemand was dazu zu seiner super Präsentation? Was hat Netanyahu da uns zeigen wollen?
Also, man muss erstmal sagen, er hat auch Dinge unterstrichen in der PowerPoint-Präsentation.
Highlights gesetzt.
Ja, ja.
Sachen wie?
Ja, wie zum Beispiel, dass der Iran gelogen hat.
Iran lied. Und dann hat er mit dem Finger drauf gezeigt und das hat dann bewiesen, dass der Iran gelogen hat.
Genau. Wobei, ich glaube, er hat es nicht unterstrichen in dem Fall. Ah. Aber er hat es ganz groß gemacht. Aber andere Sachen hat er unterstrichen. Also es war schon ganz schön ausgefuchst.
Also hat er selbst diese Intro-Outro-Effekte und Highlight-Effekte genutzt von PowerPoint?
Also das habe ich jetzt nicht gesehen, aber das würde eigentlich... Ja, wobei, du hast ja recht, er hat es ja von... Das war ungefähr die Version von 2000, die er benutzt hat.
Ja,
ich glaube... Das war dann eher so 1998, wo man diese Slide-Effekte und so, also da ist er schon einen Schritt weiter.
Oh, aber ich habe kein Presenter-Tool gesehen, also das gemacht hat. Der hatte nur ein Mikro in der Hand, oder? Der hatte jetzt keinen Laserpointer oder so, wo er noch
was zeigen konnte. Nee, aber ich glaube, sein Praktikant, der die PowerPoint auch gemacht hat, der saß wahrscheinlich im Hintergrund, hat weitergeklickt.
Okay,
ja.
Da musst du natürlich ganz schön aufpassen, dass der Praktikant nichts verreißt. Ja.
Ja, jedenfalls muss man das vielleicht auch nochmal kurz einordnen im Kontext. Also er hat ja das schon ein paar Mal gebracht, also jetzt nicht mit PowerPoint, wie gesagt, das war jetzt ja die große Innovation, aber er hat halt immer wieder behauptet, der Iran ist böse und steht kurz davor, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das war auch auf SOT ein Artikel, den wir veröffentlicht haben, und da gibt es also so eine schöne Timeline, ne? Also 1992 hat er gesagt, Iran ist 3 bis 5 Jahre von der Atombombe entfernt.
Wann hat er das gesagt?
1992.
Oh,
okay, und jetzt 3 Jahre vorwärts?
Genau, 1995, 3 bis 5 Jahre. 1996, Iran ist eine Gefahr für die gesamte Menschheit. Okay, hat er wahrscheinlich gemerkt, okay, die Atombombe ist nicht hochgegangen, aber ich kann einfach mal das ein bisschen abstrakter formulieren. 2002 hat er gesagt, jetzt über den Irak. Irak ist auf dem Weg zur Atombombe, ohne Zweifel. Also gut, hat er sich gedacht, naja, ist ja nur ein Buchstabe, den man austauschen muss. 2009, Iran braucht 1 bis 2 Jahre. 2012, Iran ist nur wenige Monate entfernt. Ja, Und jetzt also im Jahr 2018 ist Iran also wieder einmal ganz böse, weil es trotz dem berühmten Iran-Deal weiterhin an Atomwaffen arbeitet und angeblich die Welt belogen hat, dass es diese Waffen gar nicht mehr hat oder abgeschafft hat. Ja, soweit eigentlich die Präsentation, ne? Oder waren da noch mehr schöne Sachen drin? Ich glaube, das waren so die zwei Hauptanschuldigungen, ne? Der Iran lügt, dass er kein Atomwaffenprogramm hat. Und die zweite Anschuldigung, also er hat nach Abschluss des Nukleardeals sein Wissen erhalten und ausgebaut und hat diesbezüglich gelogen. Also irgendwas hat er da noch gemauschelt.
Also in dieser Präsentation hat er sich ja angeblich auf Geheimdienstinformationen bezogen. Ich glaube, 100 Kilo hat er angegeben. Oder
50? 500?
500? Nee, ich glaube, irgendwas mit 100 Seiten oder 100 Kilo.
100 Seiten Papier? 100 Kilo Papier?
Auf jeden Fall sehen wir nichts von den Papieren und wir müssen uns natürlich darauf verlassen, dass seine Autorität alleine das dann beweist, dass das auch stimmt, was in diesen Geheimdienstberichten steht.
Also es steht dann letzten Endes nur das Wort von Netanyahu im Raum, ich habe den Beweis und ihr müsst mir glauben, was er seit 1992 ja behauptet hat, also genau. Lange Zeit. Also es hat, man könnte sagen, es war ein Pilzzucht, die er da großgezogen hat über die Jahre, oder Käse hat er rangezüchtet. Keine Ahnung, auf jeden Fall stinkt es gewaltig, könnte man so sagen. Und Netanyahu wollte uns wieder einen Bären aufbinden.
Ja, vielleicht müssen wir auch noch was zu dem Hintergrund sagen von diesem ganzen Nukleardeal, worum es da eigentlich geht. Also es ist ja so, dass 2015 gab es dieses Abkommen, da waren mehrere Staaten beteiligt, unter anderem auch die USA und Deutschland. Und da hat man halt so gesagt, okay, wir machen jetzt einen Deal, der Iran verzichtet auf bestimmte Urananreicherungsprozesse und schwört sozusagen der Atombomben und Atomforschung ab, kann aber immer noch ein bisschen was machen im zivilen Bereich, aber alles sehr streng geregelt. Und der Deal war also, okay, Iran sagt, ja, machen wir. Und dafür haben wir eben dann im Gegenzug, gewährt uns der Westen halt wieder Zugang zu Märkten und lässt uns sozusagen uns wieder eingliedern in die ökonomische Weltgemeinschaft. Ne? Also der hatte Iran also auch was davon. Und zwar ja eigentlich jetzt mal so, kann man sagen, okay, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht als Deal. Jetzt ist es halt so, dass Trump bekannterweise ja diesen Deal überhaupt nicht mag und immer wieder gesagt hat, oh, wie blöd ist der und so. Und er hat halt auch, und das ist auch eben ganz wichtig zu wissen, Trump hat eigentlich seinen Part der Verpflichtung, ist er nicht nachgekommen. Also er hätte ein Gesetz, oder nicht ein Gesetz, aber er hätte einen rechtlichen Vorgang in Gang bringen müssen innerhalb der USA, um halt diese Zugang zu Märkten und Wirtschaftshemmnisse und so weiter abzubauen, wie es halt in diesem Abkommen vorgesehen war. Dann hat er einfach gesagt, mache ich nicht. Also er hat jetzt den Deal auch nicht komplett platzen lassen erstmal, aber einfach gesagt, nee, das mache ich nicht. Und wenn man so sieht, haben eigentlich die USA dieses Abkommen verletzt und nicht der Iran, wie jetzt behauptet wird. Und da das halt alles, da Trump halt diesen Deal nicht mag, hat sich halt wahrscheinlich Netanyahu gedacht, okay, komme ich nochmal mit meiner tollen PowerPoint-Präsentation und liefere dem guten Kollegen jenseits des Atlantiks ein bisschen Munition, um diesen Deal platzen zu lassen und womöglich halt eben Iran noch weiter zurückzudrängen und vielleicht sogar auch dann militärisch vorzugehen, nach dem Motto, die sind jetzt wieder dabei, die Atombombe zu bauen, da müssen wir jetzt was machen. So, also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und wie gesagt, das ist sehr wichtig zu wissen, dass eigentlich die USA diesen Deal verletzt haben. Ja. Und vielleicht nochmal zu den Anschuldigungen, die Netanyahu in der PowerPoint unterstrichen und groß gemacht hat.
Oder sein Praktikant.
Genau, sein Praktikant, weil Netanyahu dann wiedergegeben hat. Das ist eben auch extrem haltlos, das Ganze, ne? Weil also die erste Anschuldigung war eben, Also der Iran hat gelogen, dass er also mit der Behauptung, kein Atomwaffenprogramm zu haben. Also dazu muss man sagen, er hatte natürlich ein Atomwaffenprogramm, so viel steht fest und deswegen ist ja überhaupt dieser Deal zustande gekommen. Und woran sich jetzt Netanyahu festmacht, ist halt, dass das gab halt einen Kopf von diesem Atomwaffenprogramm. Er hat eine Forschungseinrichtung geleitet, die hieß, glaube ich, irgendwie was mit Verteidigungsforschungszentrum oder so. Dieser Mann leitet eben dieses Zentrum immer noch. Also
Beziehungsweise ist gewechselt zu einem anderen Zentrum.
Stimmt, richtig, genau. Also das war nochmal separat. Also dieses Atomwaffenprogramm war nochmal eine Geschichte und der Mann ist dann gewechselt zu diesem Verteidigungsforschungszentrum. Genau. Also, und das ist jetzt, also Sherlock Netanyahu
hat es jetzt entdeckt.
Hat daraus messerscharf geschlossen. Also der Mann war vorher zuständig für Atomwaffen. Dann kann er ja eigentlich nur in dem neuen Zentrum immer noch an Atomwaffen arbeiten. Also wie ist das anders möglich? Also das ist der Beweis für das Ganze. Also das ist schon äußerst an den Haaren herbeigezogen. Ja, ja, und dann gibt es noch diese Behauptung, ne, dass der Iran halt sein Wissen auch nach dem Nukleardeal weiter ausgebaut hat und erhalten. Und da hat dann, also was auch an den Haaren herbeigezogen ist, jedenfalls hat irgendjemand kommentiert, so nach dem Motto, also Israel, das halt illegal, also völkerrechtswidrig über Atomwaffen verfügt, klagt jetzt den Iran an, dass er irgendwie ein paar Dokumente zu viel hat. Also ist schon sehr grotesk, das Ganze.
Also nach Wiki zumindest hat Israel seit 1985 Atomwaffen.
Ja, aber inoffiziell ist
es. Inoffiziell.
Inoffiziell. Genau.
Also alle wissen es, aber...
Das ist ein offizielles Geheimnis.
Genau.
Dass Israel schon seit vielen Jahren Atombomben besitzt und kein Land um Israel herum auch überhaupt wagen darf, daran zu denken, Atomwaffen zu besitzen.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie wird Trump und die internationale Gemeinschaft darauf reagieren? Werden sie jetzt den Deal beenden? Ne? Werden sie jetzt den ganzen Deal endgültig platzen lassen? Oder wie entwickelt sich das Ganze?
Ja. Das heißt, dem Iran drohen zum einen weitere Sanktionen, oder?
Ja, also erstmal würden dann eben die Vorteile, die aus diesem Deal für den Iran entstehen, die würden natürlich dann zunichte gemacht werden, wenn der Deal jetzt endgültig platzt. Ja, dann ist die Frage, ne? Ich weiß gar nicht, wurden jetzt schon mit neuen Sanktionen gedroht wegen dieser Bibi-Präsentation? Jedenfalls gibt es einen Aufschrei.
Ich würde sogar fast vermuten, der Iran hat sich schon irgendwo selbstständig gemacht und hat nach anderen Handelspartnern sich umgeschaut, anstatt weiter auf die USA zu zählen und auf Israel. Ich glaube, wenn man solche Partner in Anführungsstrichen hat, dann sucht man sich doch lieber eine Alternative.
Ja, ich denke auch, dass diese Pseudo-Härte gegenüber Iran eigentlich nur dazu führt, dass ja sich dann so ein Land noch weiter abwendet. Und also das ist ja eigentlich auch nicht das Ergebnis, was der Westen haben will. Aber natürlich muss man sagen, die Westmärkte und der US-Markt und auch der europäische Markt sind natürlich schon sehr wichtig. Also der Iran hat natürlich schon Interesse daran, da auch mitzuspielen.
Und ich würde auch trotzdem sagen, ich würde es den Iran auch überhaupt nicht verübeln, dass sie überhaupt solche Waffen haben, weil letzten Endes, wenn man überlegt, Israel oder ein Land hat dort unten halt Atomwaffen, dann hat es natürlich eine Alleinmachtstellung, oder Großmachtstellung kann man auch sagen, und es ist ja natürlich klar, dass man da gleichziehen möchte, um sich halt auch verteidigen zu können, ansonsten wird man ja einfach nur überrumpelt, oder könnte man überrumpelt werden. Und da ist es schon, zieht halt das halt schon andere Sachen an, dass man halt auch aufrüstet letzten Endes, um verteidigungsfähig zu sein.
Ja, und selbst wenn Iran keine Atomwaffen hat, was ja de facto nicht der Fall ist, dann haben sie ja immer noch sehr viele konventionelle Waffen. Also haben, glaube ich, jetzt auch von Russland die Flugabwehrsysteme S-300 geliefert bekommen und so. Und solche Waffen sind ja eigentlich auch wichtiger im echten Leben. Also klar, Nuklearwaffen haben dieses Abschreckungspotenzial, aber letztlich Also kann der Iran sich inzwischen auch verteidigen, auch ohne Atomwaffen. Und das Beispiel Syrien zeigt ja auch, dass es für Länder, die auf der Abschussliste der USA stehen, vielleicht keine so schlechte Idee ist, ein bisschen Verteidigungspotenzial auch zu haben.
Definitiv. Da kommen wir auf jeden Fall dann nochmal zurück, wenn wir über Korea sprechen, was halt denn so eine Atomwaffe dann auch für eine Bedeutung haben kann, gerade im Fall von Kim Jong-un. Genau. Ja. Iran. Haben wir noch was zu den Iran? Oder zu Netanyahus Praktikantenrede?
Also eine wichtige Information ist noch, dass die IAEA, also
Ah,
die
stimmt.
internationale Atomenergiebehörde, die haben also offiziell auch festgestellt, also haben Netanyahu quasi widersprochen. Ne? Also die haben halt gesagt, nee, also sorry, dein Praktikant in Ehren und auch wenn du es doppelt unterstreichst, aber wir haben das Ganze kontrolliert und da ist nichts. Ne? Und auch diese Verteidigungseinrichtung da, die haben wir auch ständig kontrolliert und da ist auch nichts. Also offizielle Lesart der zuständigen Behörde ist, nee. Aber wie wir ja auch in Syrien gesehen haben, das schreckt ja manche Länder auch nicht davon ab, trotzdem im Alleingang ihre Aktion durchzuführen. Ne?
Okay, ich denke, da haben wir auch eine gute Überleitung gerade zum Thema Syrien. Vielleicht da kurz als Rückblick für diejenigen, die das nicht so mitbekommen haben. In Syrien kam halt erneut der Vorwurf auf, dass halt angeblich die, man muus ja wohl sagen, Ostghuta oder ein Stadtteil von der Hauptstadt von Syrien wurde befreit. Und dann war natürlich der amtierende Präsident Assad so intelligent, natürlich Giftgas einzusetzen. Vor Freude hat er da regelrecht gesprüht und diese Waffen eingesetzt und damit er sich natürlich viele Pluspunkte sammelt.
Ja,
Und
genau.
das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Warum sollte jemand, der einen wichtigen Stadtteil befreit, halt damit Chemiewaffen angreifen, wo er doch schon die letzten Jahre gemerkt hat, sobald irgend sowas aufkommt, sich die gesamte westliche Welt gegen ihn stellt. Also es macht ihm es schon damals vor einigen Wochen gesagt, überhaupt keinen Sinn, dass überhaupt sowas zum Einsatz kommt.
Naja, weil er sich damit ja ins eigene Fleisch schneidet.
Genau.
Und ich meine, die berühmte rote Linie, die wird ja in den westlichen Medien immer wieder gebracht. Nur mal so als Beispiel, 2017, am 27. Juni, hat die Botschafterin und Politikerin der Republikaner Nikki Haley ausdrücklich getweetet, dass jeder weitere Angriff auf die syrische Bevölkerung nicht nur Assad, sondern auch Russland und Iran zur Last gelegt wird, die ihn ja bei der Ermordung seiner Landsleute unterstützen. Das ist ja so diese offizielle Narrative, das böse Monster. Und das ist ja förmlich eine Einladung, dass man daraus sozusagen ja einen Ruf nach amerikanischer Luftunterstützung machen kann, wenn man es eben schafft, sozusagen einen solchen Vorfall mit Chemiewaffen zu inszenieren und das eben dann der gegnerischen Partei, in dem Fall der syrischen Regierung, in die Schuhe zu schieben. Davor haben auch die Russen gewarnt. Also es gab da auch in der russischen Pressekonferenz einen General Valery Serasinov, wenn ich das richtig ausspreche,
Hört sich gut an.
der dieses Szenario nahegelegt hat, dass das eine sehr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Strategie sein kann, die die Terroristen verfolgen. Und naja, dann war ja eben die Situation, wie du ja schon gesagt hast, dass die Syrer und Russen haben ja erfolgreich einen Großteil zunächst aus Ghotas zurückerobert. Es gab dann noch die Duma, so wo sich dieser Schaisch al-Islam noch befunden hat. Und es gab dann Verhandlungen über eine mögliche Evakuierung. Habe ich natürlich geweigert, wobei immerhin 1.100 Kämpfer dann mit Zustimmung der syrischen Armee von Duma sich zurückgezogen haben. Aber es gab trotzdem noch welche, die dort verblieben sind. Und es kam dann, nachdem diese Verhandlungen mit den Verbliebenen dort fehlschlugen, haben dann die Russen und die Syrer reagiert, und also die russische Luftwaffe und die syrische Armee, und haben dann einen Angriff gestartet. Und die Terroristen dort haben diesen Angriff dann beantwortet, indem sie dann netterweise Wohngebiete in Damaskus angegriffen haben, bei dem 16 verwundet wurden. Und auch einer starb. Und ja, nachdem sich diese Kampfhandlungen dann weiter bis in die Morgenstunden fortgesetzt haben, haben sie sich dann, also die Terroristen, dann doch bereit erklärt, nochmal diese Verhandlungen aufzunehmen. Und das lief dann auch erfolgreich, und es kam dann am 7. April zu einer Evakuierung. Das heißt, die Russen und die Syrer waren dann erfolgreich. Mhm. Und genau an dem Tag kam es ja da zu diesen Videos, die die White Helmets in Umlauf gebracht haben. Nein. Zwei Videos, die dokumentieren sollen, dass es zu einem Chemiewaffenangriff kam. Es wurde auch von der syrisch-amerikanischen Ärztekammer behauptet, dass es da 500 Menschen gegeben hat, die davon betroffen waren. Aber wenn man sich jetzt das anguckt, weil das ja auch erstmal nur Behauptungen sind, die Videos, wenn man sich die genau anguckt, sind die so eindeutig halt nicht. Also in einem Video sieht man einen Raum halt, wo wirklich dann Tote liegen, die jetzt nicht jetzt irgendwie durch äußere Gewalteinwirkung ums Leben gekommen sind, sondern eben einfach tot sind. Und in einem anderen Video hat man so eine Krankenhausszene, wo halt Menschen sich wie wild mit Wasser übergießen und in Panik geraten und wo es eben heißt, dass die mit Chemie in Berührung gekommen sind. Die Russen haben es dann aber geschafft, tatsächlich zwei Zeugen zu finden, die bei diesem Video im Krankenhaus auch mitgewirkt haben. Also mitgewirkt, die haben wirklich erzählt, die haben da gearbeitet, also beide mit medizinischer Ausbildung und konnten gar keine Nachweise finden, dass die Patienten, die da eingeliefert wurden, irgendwie mit Chemie in Berührung gekommen sind. Das hat sich so gestaltet, dass Unbekannte plötzlich ins Krankenhaus stürmten, also nach eigener Aussage, und geschrien haben, ja, alle sind mit Chemie in Berührung gekommen, haben Panik verbreitet und natürlich die Menschen waren dann verunsichert so und fingen dann wirklich an, sich gegenseitig mit Wasser zu übergießen und das haben die dann gefilmt eine Zeit lang und sind dann plötzlich wieder verschwunden durch die Tür. Und das ist so der Beweis. Und die beiden sagen, dass es eben nicht so ist. Also ja. Und sie zeigen sich selber in dem Video und geben auch ihren Namen preis. Also sind jetzt keineswegs anonym. Das ist jetzt wirklich sind zwei Zeugen, die halt da voll dahinter stehen, die auch nachweislich in diesem Krankenhaus arbeiten. Und das stellt natürlich die Authentizität dieser Behauptung sehr in Frage. Aber in den westlichen Medien wird diese Narrative einfach aufgegriffen. Und man hat ja immer die Situation, dass während ein Verfahren läuft, es sofort schon zur Aktion kommt. Also die Amerikaner reagieren direkt und bombardieren schon, noch bevor das eigentlich ganz klar aufgeklärt ist. Man findet sogar jetzt in Mainstream-Medien wie der BBC, findet man sogar Artikel, wo von angeblichen Chemiewaffen die Rede ist. So. Also selbst da wird suggeriert, dass das ja keine klare Beweislage ist. Ich meine, wenn man sich an die Aussage dieser Botschafterin erinnert, zeigt das ja schon die Motivation, ja, die Agenda, dass es ungeheuer wichtig ist, dass auf jeden Fall die Russen und die Syrer die Bösen sind.
Ja, das war die hauptsächliche Strategie dahinter. Und wie wir es zum Beispiel auch die Wochen davor erlebt haben bei dem Fall Skripal, wo dieser Geheimagent angeblich Gift hatte und wie die Investigatoren aufmarschiert sind mit Anzügen und sonst was sie alles anhatten. Und in Syrien hat niemand was an, in den angeblich bombardierten Gebieten. Da laufen alle mit ganz normalen T-Shirts und kurzen Hosen rum und halt in England ja mit voller Montur, um sich gegen das Gift zu schützen. Also ein totaler Widerspruch, was halt in England aufgesetzt wurde, wo man halt auch festgestellt haben, dass es eine eindeutige Lüge war, um halt wieder Russland anzuschwärzen. Das ist jetzt auch wieder eine Lüge von den Weißern, die wir auch schon mehrmals diskutiert hatten, dass die einfach eine westlich finanzierte Organisation sind, die einfach nur dazu da sind, um Propaganda zu verbreiten, damit man halt gegen erneut Assad und halt eben auch Putin hetzen kann, um Angriffe zu rechtfertigen. Da werden halt auch wieder Bilder aufgesetzt. Ich glaube, ich habe bei diesen Angriffen auch Bilder gesehen, wo halt dann Kinder leicht noch mit dazugelegt wurden, damit das Bild noch dramatischer wird. Also es wurden Sachen wieder gestellt sozusagen. Natürlich waren das auch tote Kinder, das ist natürlich tragisch, aber wo halt alles wieder inszeniert wurde, um dieses Gefühl, sage ich mal, einer Rache zu erzeugen und zu rechtfertigen, Emotionen auszunutzen.
Vor allem, was man noch ergänzend dazu sagen kann, dass die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte zum Beispiel den Einsatz von Chemiewaffen gar nicht bestätigen konnte. Und hat nahegelegt in der Formulierung, dass es aber bei der konventionellen Bombardierung von Häusern eben zu Erstickungsfällen gekommen ist. Einfach dadurch, dass Keller demoliert wurden oder auch in dem bei Bränden sozusagen Rauch eingeatmet und so weiter. Also dass es so zur Bewusstlosigkeit auch kommt, sage ich mal. Also
jetzt ein Bild zu zeigen, wo jemand bewusstlos oder tot, ohne jetzt äußerlich sichtbare Einwirkung, da liegt es jetzt nicht automatisch ein Beweis, dass die durch Gas umgekommen sind. Das ist halt wirklich ein Bild, das ist nicht aussagekräftig genug, um daraus einen Beweis zu machen. Ja.
Auch dort, auch wie beim Fall Skripal, fehlt eine wirklich unabhängige Organisation, die das objektiv beurteilt und sagt, hier gab es Giftgas oder hier gab es keins, und was eindeutig nicht stattfand, sondern es war sofort das Urteil da, es wurde mit Giftgas geschossen und es wurde halt Giftgas eingesetzt.
Obwohl Russland mehrmals darauf hingewiesen hat, dass man doch eine Organisation dahin schicken soll,
richtig,
unter Mitgliedschaft der USA, dass man die Sache erstmal untersuchen soll. Und dann sind ja, ich glaube, mehrere Tage später die Raketen geflogen und es wurde für die Investigatoren, wo dort hingehen sollten, eben schwerer, dort überhaupt zu ermitteln. Das heißt, es wurde erst geschossen und danach wird dann untersucht, was
danach waren die Fragen gestellt.
Ja, und es wird auch nie dann wirklich aufgeklärt. Also ich meine, es bleibt dann stehen und die Ereignisse überschlagen sich. Ich meine, es passiert dann wieder was Neues und so weiter.
Ja. Und irgendwann kommt es dann vielleicht auch offiziell raus, aber dann ist das eh schon alles über die Bühne. Ne? Ja. Und was ich auch schön fand, die USA haben, glaube ich, gesagt, auch auf Pressekonferenzen und so, wenn sie gefragt wurden, ja, was sind denn eure Beweise, dass jetzt Assad Chemiewaffen eingesetzt hat, dann haben sie entweder gesagt, ja, das sind halt unsere Geheimdienstinformationen, das ist alles hier unter Verschluss. Oder sie haben halt gesagt, das fand ich auch besonders schön, ja, das sind Open-Source-Quellen.
Open-Source-Quellen.
Das klingt dann so, So, dabei Open-Source-Quelle heißt einfach irgendein Video, was irgendein Heini auf Twitter veröffentlicht hat. So, ne? Das sind dann so die Beweise, um ein Land zu bombardieren. Das ist schon.
Das ist auch tatsächlich so, dass es dann solche Beweise waren, die dann im Internet rum kursiert sind, die dann die Basis für den Angriff waren, weil einige Reporter haben dann ein bisschen nachgehakt, was denn diese ominösen Quellen sein sollen, und dann haben sie halt gesagt, dass da im Internet irgendwelche Videos oder auf Twitter Bilder aufgetaucht sind, die dann diese Sache beweisen.
Ja. Ich meine, man muss es sich ja auch mal strategisch vorstellen. Also wenn Syrer und Russen ihr Ziel erreichen, erfolgreich, was für einen Grund haben sie denn jetzt nochmal irgendwie Chemiewaffen einzusetzen? Nur weil es irgendwie Spaß macht, Chemiewaffen einzusetzen?
Ja, aber genau das ist genau die Behauptung. Also da sieht man schon mal, wie grotesk das Ganze ist. Also man kann es eigentlich fast gar nicht verstehen, dass Leute sowas glauben. Ne? Da gibt es auch einen ehemaligen englischen Botschafter in Syrien, also der früher englischer Botschafter in Syrien war. Und der hat es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Der meinte, also jeder bei dem eine Gehirnhälfte noch funktioniert, kann sehen, dass es alles ein Riesenquatsch ist, aber eine funktionierende Gehirnhälfte ist halt schon sehr viel verlangt heutzutage. Und das ist schon Wahnsinn. Und also die Argumentation, also klar, Assad hatte nicht den geringsten Grund, kein Motiv, überhaupt kein einziges Motiv dafür, aber die Terroristen und Weißhelme hat natürlich ein super Motiv. Aber nein, Assad, er kann einfach nicht anders. Es hat, glaube ich, irgendjemand gesagt, er kann nicht anders, als seine eigene Bevölkerung mit Giftgas zu ermorden. Also da fällt einem eigentlich überhaupt nichts mehr ein. Ja,
das ist schon eine schräge Angewohnheit.
Ja.
Und das war ja auch nicht das erste Mal. Das war bestimmt das dritte oder vierte Mal. Oder seit Beginn, ich glaube, in Homs war damals das ganz große Ereignis gewesen, ich glaube 2011, sage ich mal, 12, dass da diese Gerücht hat aufkommen, dass er Giftgas einsetzt, und was natürlich nie Sinn machte, also überhaupt auf so eine Idee zu kommen, sondern es war immer im Interesse des Westens gewesen, solche Behauptungen aufzustellen. Und ich glaube, im letzten Jahr, im Juni war das gewesen, wo die ersten Angriffe geflogen wurden von den USA, durch Trumps Befehl mit, oder höchstwahrscheinlich durch Trumps Befehl, und natürlich da nicht erfolgreich waren, wo sie diesen Luftwaffenstützpunkt angegriffen haben, wo sehr viele Marschflugkörper ja einfach vorher schon kaputt gingen, und jetzt auch bei diesem Angriff erneut, ich glaube 30% haben nur ihr Ziel erreicht von über 100 Marschflugkörpern.
Ja, genau, das ist halt auch nochmal ein spannender Teil der ganzen Story, dass halt die USA mit ihren Marschflugkörpern, ne, die teuerste Armee der Welt, hat sich auf den Weg gemacht und ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber so ungefähr so 120 oder 110 oder so Marschflugkörper losgeschickt, und also es ist sehr wahrscheinlich, dass sie halt auch nicht nur jetzt irgendwelche angeblichen Chemiefabriken bombardieren wollten, sondern halt auch militärische Einrichtungen der syrischen Armee, damit halt ihre Freunde, die Terroristen vor Ort, halt einen Vorteil bekommen. Aber leider sind halt kaum welche davon angekommen und das haben auch in der englischen SOT Radio Show haben das Joe und Neil ja auch ganz gut auf den Punkt gebracht. Also ich glaube, das eine Ziel, das war sowas wie ein Hühnerstall, so laut Satellitenbildern. Also das haben sie, glaube ich, gerade so geschafft, den zu zerstören. Und dann gab es noch ein Ziel, ich weiß gar nicht, ich glaube irgendeine Armeebasis oder sowas, wo aber nichts los war. Also die wussten vorher schon Bescheid und sind halt rausgegangen. Und dann, und das letzte Ziel, was halt eigentlich auch tragisch ist, ist halt eine Forschungseinrichtung gewesen, die halt angeblich Chemiewaffen herstellt. Wobei muss ich auch mal fragen, also wenn das wirklich stimmen würde, da kann man ja eigentlich auch schlecht eine Bombe draufschmeißen, also könnte ja was passieren, aber die Logik ist schon viel zu kompliziert. Aber was halt da tragisch ist, dass diese Einrichtung, also da gibt es auch eine Website und das ist halt im Prinzip eine Uni, ne? Also nichts anderes. Ja, da gibt es junge Doktoranden, die da forschen, Studenten und das ist halt eine Universität, wie würde man hier sagen, so, ne? Und da einfach eine Bombe drauf zu schmeißen, also es ist schon Wahnsinn.
Ja. Und diese Smart Weapons, wie sie ja genannt werden, waren überhaupt nicht smart. Also weder von den Leuten, die halt die Knöpfe gedrückt haben, noch die Waffen an sich. Und man muss noch dazu sagen, aus der technischen Perspektive, die wurden abgeschossen mit alter sowjetischer Technologie. Das heißt, es kamen noch nicht mal die neuesten Systeme zum Einsatz, die Russen dort mit untergebracht haben. Also das heißt, die USA ist wirklich im A. Die USA.
Ja, das hat auch der russische Verteidigungsminister auch sehr suffisant nochmal hervorgehoben, dass das Raketenabwehrsysteme aus der Sowjet-Ära waren. Das hat ihm, glaube ich, große Freude gemacht. Wobei man muss natürlich fairerweise sagen, also die Systeme sind zwar aus Sowjetzeiten, aber die wurden natürlich geupdatet. Also gerade okay. So, ich glaube, bei solchen, wenn ich das richtig verstehe, bei solchen Raketensystemen, da kommt es ja vor allem auch auf die Zielerfassung und so an und die Elektronik dahinter und die Radarsysteme und so weiter. Und das haben sie wohl geupdatet. Und ob jetzt die Blechröhre, aus der die Rakete dann rauskommt, ne, wie alt die ist wahrscheinlich jetzt nicht so wichtig. Aber trotzdem, es sind halt offiziell Sowjet-Era-Systeme und das ist jetzt keine gute Werbung für die US-Streitkräfte.
Ja, einfach richtig effektiv die Waffen einzusetzen und halt auch wirklich effektiv halt abzugraden, um das so zu sagen. Also kosteneffektiv. Und man muss ja auch bedenken, dass die USA jetzt erst vor kurzem wirklich den größten Militärhaushalt der Geschichte der USA genehmigt hat. Und die hängen halt wirklich hinterher. Und Russland senkt den immer mehr jedes Jahr und die kriegen es einfach hin, Top-Waffen zu bauen. Damit eine Bedrohung zu sein. Nein, nicht mal eine Bedrohung, aber die können sich einfach verteidigen. Die sind dazu in der Lage, die Waffen ordentlich einzusetzen, damit jemand den Power auf den Deckel haut.
Ja, das heißt auch, dass sie das Geld dann offenbar effizienter einsetzen.
Wesentlich.
Da fragt man sich wirklich, was die Amis mit dem ganzen Geld anstellen. Ich meine,
das ist wirklich eine gute Frage.
Ja, wobei es ist ja eigentlich relativ offensichtlich, ne? Da ist so ein ganzes Netzwerk an Unternehmen, die halt um diese ganze Verteidigungsindustrie herum entstanden sind. Und da sind halt irgendwelche ehemaligen Verteidigungsminister und Bürokraten, die dann in diese Unternehmen gehen und umgekehrt. Und das ist halt ein riesen Korruptionssumpf. Und da werden einfach sehr viele Leute sehr reich. Aber ob dann halt gute Waffen dabei rauskommen, ist die andere Frage, ne? Das ist einfach völlig korrupt. Ja.
Definitiv. Ich wollte eigentlich noch was anderes sagen zu dem Thema Syrien und Angriff. Mir fällt es gerade nicht mehr ein. Habt ihr ansonsten noch was, was euch jetzt spontan einfällt?
Ja, vielleicht noch ein anderer Grund, warum dort nicht das Ziel getroffen wurde, was wir eigentlich anvisiert haben. Was ja eigentlich eine Chemiewaffenfabrik sein sollte oder mehrere Chemiewaffenfabriken. Ich weiß nicht, ob unsere Leser das wissen, aber 2014 ist in Syrien das Waffenprogramm stillgelegt worden. Das wurde auch bestätigt von Organisationen außerhalb des Landes, dass dies wirklich stattgefunden hat. Also in dem Land gibt es keine Chemiewaffenfabriken. Deswegen kann auch keine Chemiewaffenfabrik getroffen werden. Und Die zweite Sache, dass dort so wenig Raketen ihr Ziel finden und warum das vielleicht der Fall ist, habe ich mir gestern so ein bisschen Gedanken gemacht. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Amerikaner in den letzten Jahrzehnten, so nach dem Zweiten Weltkrieg, einfach daran gewöhnt waren, dass ihre Waffen einfach dazu eingesetzt werden, ganze Landflächen einfach vom wegzubomben. Also dass sie sozusagen nicht die Notwendigkeit gesehen haben, dass man da überhaupt irgendwelche präzisen Waffen bauen muss. Das hat sich ja jetzt auch ein bisschen geändert, seitdem die Russen dort in Syrien mit eingegriffen haben und sozusagen andere Blickwinkel zur Verfügung stehen von den Russen und die das dann auch genauer prüfen können und der Weltöffentlichkeit präsentieren können, ob die Waffen wirklich so präzise sind. Und wenn sie jetzt versuchen, mit diesen alten Waffen, die sie damals benutzt haben, um den Irak einfach in Schutt und Asche zu bomben, ohne wirklich Ziele direkt zu treffen, dann ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, warum die Raketen nicht ihre Ziele treffen, weil einfach die Notwendigkeit nicht bestanden hat, weil einfach die Zielsetzung war, diese Länder in die Steilzeit zurückzubomben, um die Gegend zu destabilisieren.
Es gibt noch eine andere Theorie, gerade zu den Angriffen von den USA zum Beispiel. Zum einen waren halt auch britische Soldaten involviert gewesen, die halt auch im Ostgut da waren, die halt natürlich auch die Terroristen mit unterstützt haben. Und eines der Ziele war halt, einen Korridor zu schaffen für die Terroristen, dass sie leichter Nachschub bringen können, halt an die Hauptstadt Damaskus. Und durch diese ganze Abwehr, dass halt viele Marschflugkörper kaputt gingen, war natürlich kein Nachschub mehr möglich und halt die ganze Burg ist halt gefallen. Also zum einen hat man halt wirklich auch fremde Soldaten festgenommen, vermutlich britische, die halt da auch ihr Netzwerk haben. Also das heißt halt einfach wieder verdeckte Operationen stattfanden, damit halt Assad gestürzt wird. Und das Ganze ist jetzt im wahrsten Sinne des Wortes gescheitert, weil eben keine Raketen ankommen und die Netzwerke aufgedeckt werden. Und damit hat halt, was uns jetzt nochmal zurückbringt zu Israel, ein weiteres riesiges Problem. Es gibt immer noch einen Konkurrenten, es gibt immer noch den Iran und Syrien. Und keines der Länder ist momentan stoppbar, letzten Endes. Zum Glück. Ansonsten würde halt Israel weiter die Vormachtstellung dort halten. Das denke ich mal. Und da, ja, das ist halt besonders wichtig, dass eben halt da einfach Russland da sehr mit involviert ist und halt die halt auch waffentechnisch unterstützt, damit halt Israel nicht einfach dort einmarschieren kann. Und ich glaube, das war auch, wenn ich jetzt recht in Erinnerung habe, eines der Pläne gewesen, ursprünglich der USA, halt Irak, Afghanistan, Syrien und Iran kaputt zu machen. Und an Syrien und Iran ist es jetzt zum Glück gescheitert, dass es halt nicht schaffen, dank Russlands. Ja. Mhm. Genau. Gut, da würde ich jetzt auch gleich mal weiterleiten wollen, halt zum anderen Land, und zwar nach Nord- und Südkorea. Wir haben ja auch einen ähnlichen Fall. Also da geht es ja vor allen Dingen Nordkorea mit den Präsidenten Kim Jong-un, der 1984 geboren wurde und jetzt schon, ich glaube, seit 2011 an der Macht ist. Und der halt auch, ja, auch immer als ganz großer Diktator dargestellt wird von unseren Medien, als riesen Bösewicht und verrückter Bösewicht. Und der es halt jetzt auch geschafft hat in den letzten Jahren oder letztes Jahr, ich weiß nicht ganz genau, wann, dass er eben halt auch eine Atomrakete oder mehrere Atomwaffen zur Verfügung hat. Und damit jetzt einfach auch einen Standpunkt gesetzt hat. Okay, ich kann mich verteidigen, wenn mich jemand angreift, dann bin ich in der Lage, auch einen Knopf zu drücken. Und ich denke mal, das ist halt für ihn auch ganz wichtig gewesen, da er weiß, dass er jetzt diese Waffen zur Verfügung hat, sich jetzt auch an den Verhandlungstisch zu setzen. Weil das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt, als hätte er halt nicht diese Waffen in der Hand. Und ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass er eben dazu in der Lage ist. Das muss aber jetzt nicht heißen, dass diese Kim Jong-un wirklich jemals diese Waffen einsetzt oder das geplant hat. Aber er hat einfach einen ganz anderen Ausgangspunkt, mithilfe dieser Waffen halt zu verhandeln, oder? Oder was denkt ihr?
Ja, also soweit ich das sehe, also hat sich Nordkorea halt in einer strategisch schwierigen Situation befunden, so wie eigentlich alle Länder, die von den USA ins Visier genommen werden. Also im Prinzip hat er die Wahl, okay, rüstet er auf, ne, stärkt das Militär oder versucht vielleicht sogar die Atombombe zu erreichen, was ihm natürlich dann den Zorn, noch einen weiteren Zorn einbringt und halt auch Gründe liefert, warum man ihn erst recht weg Regime changen soll. Und die ganze internationale Gemeinschaft, die sich halt aufregt und so weiter. Andererseits macht er es nicht, läuft er halt Gefahr, ne, dass ihn dasselbe Schicksal wie Irak, Libyen, Kosovo und so weiter ereilt. Also sprich Regime Change und Bombardierung und was weiß ich. Also das ist so dieses Dilemma. Aber der Fall Syrien hat ja auch gezeigt, dass es halt, was wir ja vorhin schon hatten, dass es halt eigentlich keine schlechte Idee ist, soweit bewaffnet zu sein, dass man zumindest den kläglichen Raketen aus den USA dann was entgegensetzen kann. Und das ist, scheint so die Strategie zu sein, die er dann auch verfolgt hat. Ne? Er hat gesagt, okay, wir rüsten auf. Und jetzt hat man halt diese ganze Annäherung zwischen Nord- und Südkorea, ne? Diese ganze Friedensoffensive. Und also ich persönlich finde das schon sehr spannend, die Entwicklung, weil es ist ja auch als erstens natürlich was Positives, also Frieden zwischen zwei sonst immer verfeindeten Ländern mit allem, was dazugehört, ist ja an sich eine positive Entwicklung. Und also einige Kommentatoren vermuten halt auch, dass Kim Jong-un halt diese Strategie jetzt fährt, also halt diese Friedensoffensive, um halt parallel aufrüsten zu können und halt eben auch ja, sag ich mal, ein bisschen Zeit zu gewinnen und einfach auch in der Öffentlichkeit besser dazustehen, um eben dieser Falle, die ich gerade skizziert habe, ne, dass dann halt die Weltgemeinschaft dann immer böser wird und Regime Change immer wahrscheinlicher, dass das halt so ein bisschen gebannt wird. Und vielleicht ist es ja auch, also jetzt so aus meiner Sicht, ein Zeichen, dass halt auch der Einfluss des Westens und der USA halt auch ein Stück weit abnimmt, ne, weil Südkorea war ja eigentlich immer im westlichen Einflussbereich ganz stark. Und wenn dieses Machtzentrum im Westen halt schwächer wird. Also ich meine, spätestens seit den kläglichen Raketen auf Syrien fangen sich ja schon wahrscheinlich einige Länder an auch zu fragen, ja, was ist denn eigentlich mit den USA los? Also was geht denn da ab? Und also diese Einflussmacht scheint sich ein bisschen zu verringern und vielleicht sagt sich dann halt auch Südkorea, okay, wir müssen jetzt auch mal irgendwie gucken, dass wir hier unsere eigene Politik fahren. Ne? Und dann gab es ja diese berühmte Annäherung während den Olympischen Spielen in Südkorea, wo dann schon mal so einen Austausch gab zwischen beiden Ländern. Und dann ging es ja weiter, dass dann jetzt vor kurzem Kim Jong-un und Moon, der südkoreanische Präsident, zusammen, also Kim Jong-un hat sich quasi auf südkoreanischem Staatsgebiet befunden, ja. Und die haben sich die Hände geschüttelt und haben halt auch gesagt, wir wollen dieses Jahr noch einen Friedensvertrag ausarbeiten, weil es gibt seit dem Ende des Krieges gab es nie einen Friedensvertrag, es gab nur einen Waffenstillstand. Und das wäre natürlich auch ein historischer Schritt der Aussöhnung. Und parallel liefen, glaube ich, noch ein paar weitere, ne, Aussöhnungsgeschichten und ja.
Es gibt ja in der Gegend auch zwei Großmächte, die ein direktes Interesse daran haben, dass die Situation in der Region stabil bleibt. Das ist China und Russland.
Ja.
Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass im Hintergrund wahrscheinlich auch einige Verhandlungen mit den Chinesen und Russen abgelaufen sind, um eben die Situation zu deeskalieren, wie wir es jetzt beobachten können.
Definitiv, ja. Also durchaus ein sehr positiver Schritt. Also wenn man halt bedenkt, wie schlecht der mal dargestellt wurde und jetzt auf einmal das halt macht. Also kann man sich erneut fragen, wie man es eigentlich immer machen sollte. Ist denn wirklich die Person in der Realität so, wie sie von unseren Medien immer dargestellt wird? Und ich behaupte da auch hundertprozentig, dass eben nicht so ist, sondern meistens im Gegenteil stattfindet.
Und eigentlich ist es ja auch nicht die Frage, die gestellt werden sollte, ob die Person böse ist oder nicht böse ist, weil wir in der Vergangenheit gemerkt haben, selbst wenn die Person böse gewesen wäre, wie im Irak Saddam Hussein, dass das Land dann danach viel schlimmer dasteht als vorher, wenn man dann mit Truppen reingeht oder das Land eine Landkarte bombardiert oder durch Sanktionen schädigt.
Ja, also ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also man darf auch nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken und dieses kindische Denken verfallen. Also das, wie gesagt, also wenn dann gesagt wird, ja, Assad kann nicht anders als seine eigenen Leute vergasen und so. Also es ist einfach so ein primitives Denken, was da eigentlich gar keinen Platz hat. Und genauso mit Kim Jong-un. Ich meine, ich habe mal eine Doku auf RT gesehen über Nordkorea und zumindest was da so rauskam, ist es schon ziemlich schräg.
Es und, ist schon ziemlich schräg, und, aber...
Nee, und man muss ja, und was du sagst, ne, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, man muss ja nicht sagen, hey, Nordkorea ist ein tolles, super Land, da gibt es keine Probleme und ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Nur um dagegen zu sein, dass man halt dieses Land fertig macht. Ne? Also da gibt es halt Schattierungen und, ja. Und was du meinst mit dem Beispiel Irak, also es ist überhaupt nicht die Frage, war jetzt Saddam Hussein irgendwie der ein besonders toller Anführer oder nicht. Das sollen die Leute halt im Irak, die müssen das halt irgendwie...
Sollen die Leute im Land selbst entscheiden.
So genau.
Das die Russen schon seit Jahren
Das sagen. Ist deren Angelegenheit, ne? Und wenn sie halt finden, der ist irgendwie blöd, dann müssen... Ne? Also,
so, es dann ist müssen halt, sie es selbst regeln innerhalb des Landes.
So ist es, ja. Und... Und genauso mit Kim Jong-un, ne? Also solange der jetzt nicht anfängt, irgendwie Atombomben in die Welt rauszublasen, ist es halt erstmal nicht unser Problem, selbst wenn das da vielleicht auch nicht so toll ist in dem Land. Ne? Ja. Und das ist auch wichtig, so diese Unterscheidung zu treffen.
Richtig, genau. Mhm. Nicht halt wieder den Weltpolizisten zu spielen, wie es die USA seit Jahrzehnten macht, sondern einfach, ja, wie es eben gerade gesagt wurde, die Sache dem Land selbst überlassen und halt einfach mit der Situation klarzukommen, wie sie eben ist. Man kann nicht einfach irgendwelche Leute austauschen, damit es eben dann passt, sondern es zieht halt immer einen ganzen Rattenschwanz
hinterher. Ja, und wer gibt einem überhaupt das Recht
dazu? Ja, genau. Ja, keins. Niemand. Niemand letzten Endes. Weil wenn man es halt betrachtet...
Ich weiß gar nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommt, als USA die ganze Welt irgendwie auf ihre Linie zu ziehen zu wollen, indem man dann solche Slogans wie ich bringe Demokratie in das Land fabriziert. Das klingt schon ein bisschen imperialistisch.
Also kleines bisschen, ist definitiv so minimal. So. Ja. Ja, oder es ist ja auch eigentlich so, Imperialismus gab es ja schon lange, ne? Also es gab ja auch schon immer Imperien, die bösartig waren teilweise. Mhm. Und es gab halt immer Rechtfertigungen, warum man halt bestimmte Länder platt machen soll und sich einverleiben. Und ich meine, man muss nur mal dran denken, an früher war das, ne, so im Anfang des 20. Jahrhunderts, da hat man halt von Zivilisierung gesprochen, ne? Man zivilisiert die Länder und macht sie zu Kolonien und bringt denen halt, ne, unser überlegene Lebensweise und hilft ihnen dadurch. Das war ja so die Geschichte. Hitler hat ja auch nicht gesagt, wir machen das zum Spaß, sondern da ging es dann um Lebensraum Ost oder was weiß ich. Ne? Also es gab da ja auch einen Grund und immer war irgendjemand bedroht. Ne? Bei Hitler war es das deutsche Volk und dann später kam man auf die Idee, okay, wir demokratisieren, was ja eigentlich also nicht weit entfernt ist von zivilisieren. Also es ist eigentlich genau derselbe Narrativ wieder. Und gut, das hat sich jetzt auch ein bisschen ausgelutscht und jetzt fällt ihnen halt nicht mehr viel ein und jetzt versuchen sie es halt auf die Tränendrüsen nach dem Motto, er killt seine eigene Bevölkerung. Es ist ja immer wieder derselbe Spruch, er tötet seine eigene Bevölkerung. Also die Absurdität allein dieses Statements ist schon grotesk. Also ich meine, selbst Hitler hat keine Bomben auf seine Städte geschmissen. Also ich meine, es ist einfach absurd. Dieser Narrativ, ne? Aber er regt halt in uns dieses Mitgefühl an, ne? Und dann werden ein paar weinende Kinder gezeigt und dann sagt jeder sofort, oh, weinende Kinder dort, da müssen wir gleich mal Bomben reinschmeißen. Also es ist schon eigentlich fast kaum noch zu glauben, was uns da serviert wird.
Ja, das ist völlig absurd. Weil selbst wenn man es mit einem Monster zu tun hat, man hilft den Menschen niemals, indem man die Städte bombardiert und das Land destabilisiert. Das ist,
Wie haben sie das immer genannt? Dieses, das waren jetzt keine zivilen Bomben, humanitäre Bombenmission.
Ah ja, genau.
Also, humanitäre Intervention.
Ja, genau, mit Bomben.
Ja, genau. Friedensschaffende Maßnahmen.
Also George Orwell lässt grüßen. Ja, absolut gestört. Und das Thema hatten wir auch schon 100-mal gehabt, aber wir wiederholen es auch immer noch mal 100-mal, das können einfach nur Psychopathen fertig kriegen, genau solche Gedanken und solche Aktionen umzusetzen, dass eben mit Bomben Frieden geschaffen werden soll.
Ja, und man braucht aber auch eine willige Bevölkerung, die den Schwachsinn halt auch frisst. Ne?
Ja.
Und das gehört halt auch dazu. Und ich glaube, da muss dann jeder für sich selbst gucken, ne, dass man halt auch sich dem Stück weit zumindest mental entgegenstellt und halt den Quatsch halt nicht glaubt und halt auch die Absurdität erkennt, dieser Argumentation.
Ja, also in der Tat kann man zusammenfassen, die Geschichte wiederholt sich und es spielt sich eigentlich immer wieder dasselbe Spiel ab, nur dass sich eben die Begriffe ändern. Demokratisierung hat man vor uns gehabt, Terrorismus, irgendwelche Ismen immer hinten dranhängen und aber letztendlich findet dasselbe Spiel statt. Dass wir halt glauben, uns oder uns Glauben gemacht werden sollen, wir handeln im Sinne des Guten, obwohl wir das halt gar nicht machen. Das hängt halt einfach, dass uns Wissen fehlt, dass da ganz andere Sachen im Spiel stehen. Die Frage ist halt immer, wie in jedem Kriminalfall, wer profitiert davon? Da halt den Täter zu finden oder wer halt dahinter stecken könnte. Das sind halt meistens die Psychopathen dann. Und natürlich, wie wir gerade gesagt haben, dass wir halt einfach dadurch, dass wir kein Wissen haben, einfach damit irgendwo dranhängen und die Sachen halt unterstützen, anstatt weiter zu hinterfragen. Würde ich mal sagen.
Richtig.
Genau. Gut, haben wir noch etwas zu? Also ich finde es, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, eine super Entwicklung auf jeden Fall von Nord- und Südkorea. Das ist ein ganz wichtiger Schritt.
Vielleicht sollten wir uns die Frage stellen, warum die Süd- und Nordkorea überhaupt getrennt sind.
Mhm. Und ja,
wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass die zwei Staaten nicht mehr Korea sind. Mhm. Da hat ja die CIA auch kräftig ihre Finger im Spiel gehabt, dass die Situation überhaupt auf der Halbinsel so ist, wie sie heute ist.
Ja.
Das heißt, wenn sich Amerika heute irgendwie in dem Land einmischt oder irgendwas zu sagen hat in dem Land, dann ist das vollkommen schwachsinnig, weil die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass die Spannungen in dem Land überhaupt so sind, wie sie sind.
Ja, leider.
Vielleicht, okay. Vielleicht noch ein Aspekt zum Thema Nordkorea. Jetzt ist ja die Frage auch, wie das Ganze mit Trump und so zusammenhängt, weil Trump hatte ja immer ganz scharfe Rhetorik gegenüber Nordkorea gehabt und wie hat er den genannt? Rocket Man und hat ja wirklich fiese Sachen getwittert und so und jetzt ist er ja wieder freundlicher gesonnen und es gibt ja einige Leute, die schreiben Trump quasi diesen Erfolg zu. Ne? Die sagen halt, wenn der nicht so hart gewesen wäre, dann hätte das nie funktioniert. Nee,
Das sagt ja Trump auch selber auf seinem Twitter-Account, dass er dafür verantwortlich ist, dass da jetzt
dank seiner netten Worte.
Ja, genau, das ist das, was er getwittert hat. Und es gibt sogar, glaube ich, Leute, die wollen ihm jetzt den Friedensnobelpreis verleihen.
Okay.
Ich meine, er hat ja gute Tradition mit Barack Obama. Und das ist aber schon ganz interessant. Natürlich sagen andere Leute, ne, nee, Quatsch, hat ganz andere Gründe. Und was ich auch vorhin meinte, ne, dieses Ganze, also oder ihr habt ja auch gesagt, mit Russland und China, dass die da eine Rolle spielen. Und es ist halt so die Frage, ne, wenn es jetzt so ist, dass die USA damit jetzt nichts zu tun haben in dem Sinne, mit dieser positiven Entwicklung, ob sie dann halt einfach keine Chance hatten, als so zu reagieren, ne? Dass sie halt sagen, das liegt halt an uns, wir waren so toll, wir haben den Frieden geschaffen, obwohl sie eigentlich gar kein Interesse am Frieden haben. Aber es ist jetzt reine Spekulation. Ne? Ich glaube, man ist sehr schwer zu sagen, was da wirklich hinter den Kulissen stattfindet.
Wahrscheinlich wollen sie einfach die positive Situation für sich ausnutzen und sagen, dass es unser Verdienst war und einfach diese positive Sache einsacken.
Ja.
Weil sie vielleicht nichts mehr dagegen unternehmen können.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine Vermutung. Ne? Ja.
Und Kim Jong-un ist der Rocketman. Ja?
Mhm. Ja, ja.
Wer hat das größere Atomwaffenarsenal? Trump oder Kim Jong-un?
Das könnte ein bisschen größer sein bei Trump.
leicht größer.
Genau. Wir haben auch einen Anrufer, bloß bei dem Anrufer fehlt ein Mikrofon. Also wenn du nochmal anrufen willst, dann unbedingt ein Mikrofon anschließen. Okay, gut, würde ich mal sagen, Korea können wir abhaken. Jetzt kommen wir zu anderen Themen. Ich glaube eher mal Kindergesellschaft, oder? Dass wir das ein bisschen angehen, was da so passiert ist. Nur ein paar wichtigere Themen. Zum einen, das Thema, was mir momentan einfällt, ist eben, es war, glaube ich, jetzt vor zwei, drei Tagen gewesen, da ging es um einen Flüchtling. War das Togo?
Ja, aus Togo.
Togo, genau, der eine ganze Polizeistaffel aufgehalten hat. Also er sollte ursprünglich abgeschoben werden Und aber der Polizei ist es nicht gelungen, weil sich alle anderen Flüchtlinge hinter ihn gestellt haben und die Polizei am Ende erpresst haben, dass sie ihn freilassen und ihn eben ihn nicht abschieben konnten. Das ist schon eigentlich eine ziemliche absurde Situation, wenn man sich das mal überlegt.
Ja, also das war so, dass dieser Flüchtling abgeschoben hätte werden sollen. Also im Prinzip ein normaler rechtlicher Vorgang. Und die Polizei kam dann eben, ich glaube, das war jetzt nicht mehr als ein Streifenwagen, ich meine ich, jedenfalls ein Routineprozess. Und dann haben sich eben aus diesem Flüchtlingsheim oder Asylbewerberunterkunft haben sich halt, manche Quellen sagen bis zu 200, andere sagen 100, also ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall eine Menge von denen haben sich zusammengefunden und haben mit Gewalt die Polizisten gezwungen, denen rauszurücken. Also es war so, dass die dann einen Security-Mitarbeiter dort von der Unterkunft dann als Mittelsmann eingesetzt haben für die Verhandlungen und haben halt so die Polizei erpresst, weil sie halt ein großer Mob waren. Und die Polizei hat halt, sag ich mal, eigentlich vernünftig reagiert und haben halt gesagt, okay, wir wissen hier nicht, was hier noch eskaliert, wenn wir jetzt nicht mitspielen. Also die mussten sich dem halt beugen, ne, und konnten da jetzt nicht auf Konfrontation gehen. Aber es ist schon ein unfassbarer Vorfall. Also das zeigt halt auch, dass da auch gewisse Bandenstrukturen sich anscheinend gebildet haben, ne, so wie so eine kleine Mafia. Und dass die halt eben so eine Gewalt auf, sag ich mal, die Vertreter des Staates ausüben können, ist ja schon unglaublich, ne? Man stellt sich mal vor, jemand soll festgenommen werden und ne, dann organisiert er sich halt einen Mob und verhindert das. Also das kann eigentlich in einem Rechtsstaat überhaupt nicht vorkommen. Und dann gab es eben noch ein Nachspiel. Also die Polizei hat dann auch gesagt, also nachdem das halt passiert ist, war der erstmal verschwunden, dieser Mann aus Togo. Er war nicht mehr auffindbar oder hat sich da halt verschanzt. Und dann haben die halt gesagt, okay, das geht so nicht, und haben da halt eine ziemlich brachiale Razzia durchgezogen und sind halt reinmarschiert und haben halt auch einige von den Haupträdelsführern da aus dieser Unterkunft, haben sie dann auf andere Unterkünfte verteilt und haben halt versucht, das ein bisschen zu sprengen, dieses Ganze. Und dann gab es halt auch noch ein paar interessante Funde. Also die haben da auch extrem viel Bargeld gefunden. Also einige hatten da also deutlich mehr, als was sie eigentlich hätten haben dürfen.
Also verstehe ich das richtig, dass es keine rechtlichen Konsequenzen für keine dieser Leute gehabt hat?
Also doch, zuerst nicht. Also zuerst wurde ja die Polizei überrumpelt, sozusagen. Mhm. Ne? Und jetzt haben sie aber einige auch festgenommen von denen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es schon irgendwelche Urteile gibt oder ob jetzt schon bekannt ist, wer da wie was gemacht hat. Aber die haben auch den Mann aus Togo, haben sie auf jeden Fall auch geschnappt. Und also wie gesagt, die haben da eine ziemlich brachiale Razzia durchgezogen, und um halt auch zu signalisieren, okay, Leute, das kann halt nicht angehen. Ne? Und also was ich halt ganz spannend finde an dieser Geschichte ist halt, dass es halt zeigt, wie naiv diese Vorstellung ist, ne? Dass wir halt einfach sagen, wir lassen hier über 1 Million Flüchtlinge rein ist alles schön und gut und kann ja nichts passieren. Also dieser gesunde Menschenverstand, der halt sagt, hey Moment, so egal, ob man das jetzt befürwortet oder nicht befürwortet, das ist erstmal ein Riesenproblem und darüber muss man reden. Ne? Und also das fand ich halt ganz, ganz interessant an diesem Vorfall.
Ja. Ja, schon Wahnsinn. Einfach das, wie hilflos man dann teilweise ist und wie überfordert eigentlich auch die Polizei ist. Und das ist jetzt nur ein extremes Beispiel. Und da gibt es garantiert noch hunderte andere, die überhaupt gar nicht in den Medien auftauchen, wie überfordert unsere Sicherheitskräfte heutzutage sind, ja. Anhand der vielen Flüchtlinge, die es gibt. Wie immer mehr müssen dazu sagen, ja, nicht alle Flüchtlinge sind böse, auf keinen Fall. Aber es gibt ja trotzdem immer wieder welche, die absolut die schwarzen Schafe drunter sind und die auch genau wissen, wie sie die Situation ausnutzen können.
Ja, und also so eine unglaubliche Zahl an Flüchtlingen ist einfach ein Problem. Also für alle Systeme. Alle Systeme werden dadurch überlastet. Es liegt ja auf der Hand. Also wenn man da mal ein bisschen unideologisch und rational an die Sache rangeht, ist es ja offensichtlich, ne, dass es halt zu riesigen Problemen führt. Ja. Und das wird halt oft, denke ich mal, wurde halt von vielen Politikern lange halt völlig so aus ideologischen Gründen halt so getan, als gäbe es da einfach kein Problem, ne? Als könnte man halt Willkommenskultur und alles Friede, Freude, Eierkuchen nach mir die Sintflut, weil die Probleme gehen dadurch halt nicht weg. Ja, also das fand ich ganz, ganz, ganz spannend. Abgesehen davon, dass es natürlich ein echt unfassbarer Vorfall ist. Einfach, ne?
Und ich glaube, die Polizei bekommt jetzt noch Probleme. Ich habe heute nur ein paar Überschriften gelesen, dass gegen die halt dann auch eine Anzeige laufen soll, weil sie halt denn nicht richtig festgenommen haben. So ungefähr. Habe ich heute nur ein paar Überschriften gelesen. Ich müsste es aber nochmal genau nachschauen.
Ja, das wäre mal interessant.
Also die Geschichte wird dann noch eine Nummer absurder, als sie jetzt schon ist. Genau. Ja, was sonst noch so passiert in Gesellschaft? Wir hatten auch in den letzten Wochen auch wieder einige, ich sag jetzt mal so salopp, verrückte Autofahrer, die halt leider wieder in Menschenmengen reingefahren sind, wo man halt nicht weiß, woran liegt das. Liegt es vielleicht an Harp? Wurde Harp eingesetzt oder eine andere Technologie? Oder ist einfach ein Stand unserer Gesellschaft, dass wir mehr irgendwie durchdrehen durch irgendwelche Einflüsse und halt leider Menschen reinfahren? Dann, was haben wir noch? Ja, gab es auch eine Schulschießerei wieder in Florida. Also das Thema kommt auch immer wieder auf. Dann hatten wir auch einige Flugzeugabstürze gehabt, glaube ich. Es war schon ein bisschen länger her. Einige Brände auch. Zum dritten Mal auch im Trump Tower oder in einem Trump Tower war das gewesen. Zum zweiten Mal innerhalb von 3 Monaten. Genau, dass da was brennt. Da kann man sich halt gerade, auch wenn es jetzt eher ein politisches Thema nochmal ist, bei Trump fragen, inwiefern wird er halt unter Druck gesetzt, gerade durch diese Brände. Die sind halt schon etwas symbolisch und hat er überhaupt noch die Kontrolle über irgendwas oder hat es sie jemals gehabt? Das ist natürlich auch noch eine Frage.
Vielleicht ist es auch einfach ein symbolisches Zeichen.
Oder so.
Dass, also da muss ja nicht unbedingt irgendjemand dahinter gesteckt haben, sondern einfach es geschehen ja Dinge, von denen wir vielleicht nicht 100% wissen, wie die abgehen, und wenn dann so ein Trump Tower 3-mal brennt innerhalb von einer bestimmten Zeit, vielleicht ist es einfach ein Zeichen von irgendwoher, dass da irgendwas schief läuft in Amerika. Ich weiß es nicht.
Ja, könnte definitiv sein. Das ist ein Zeichen unserer Zeit letztendlich. Wie auch immer das entstanden ist. Genau, dann halt die Erdveränderung vielleicht kurz anzusprechen. Wir hatten jetzt seltsamerweise in Frankreich mehrere Schneefälle gehabt, was ungewöhnlich ist, weil wir haben jetzt schon den 5. Mai, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, oder wie ich gesagt hatte. Und es schneit halt nochmal. Es wird auch nicht so richtig warm in manchen Teilen. Aber ja, und es gab auch Wissenschaftler, die erneut angedeutet haben, ja, wir stehen vor einer Eiszeit. Wann genau die stattfinden soll, weiß man nicht. Aber kommen halt immer wieder Zeichen auf, dass sich letzten Endes was verändert. Was genau passiert und wann, können wir natürlich auch nicht sagen. Auf jeden Fall passiert halt etwas. Ja. Genau, dann waren Erdbeben halt auch in Philippinen gewesen. Staubstürme in Indien, wo halt über 140 Tote gab, aber auch eine ganze Menge durch Staub, wenn man das jetzt mal so sagt. Genau. Ja. Hat jemand von euch noch was euch einfällt?
Ich stell mir die Frage bei der Flüchtlingsproblematik. Das ist, glaube ich, für beide Seiten nicht angenehm. Aber für die Flüchtlinge, die in ein fremdes Land kommen, ja. Und für die einheimische Bevölkerung, und da frage ich mich, was unsere Bundesregierung dagegen vielleicht unternehmen könnte, dass die Situation nicht außer Hand gerät. Gäb's da sinnvolle Lösungen?
Was guckst du mich an?
vielleicht weißt du ja welche.
Also ich glaube, erstmal, ich finde, du hast es schon richtig gesagt, es ist eigentlich eine Lose-Lose-Situation, ne? Also keiner hat im Prinzip was davon, die Flüchtlinge, es sei denn, sie flüchten natürlich jetzt wirklich aus, also die Alternative wäre sozusagen der Tod oder die Versklavung, aber letztlich ist es für die ja auch nicht angenehm, jetzt in einer Gesellschaft wie Deutschland zu leben, ne? Ich meine, da gibt es keine Perspektiven für die meisten von denen, weil die Jobs sind heutzutage auch wahnsinnig komplex, also ohne deutsche Sprache und auch eine gewisse Heranführung an eine Kultur geht da einfach nichts. Und ich meine, das ist auch nicht irgendwie rassistisch oder irgendwas sowas zu behaupten, das ist einfach ein ganz stinknormaler Vorgang, wenn sich irgendeine Gruppe von Menschen neu in Länder kommen, ne, also Migration stattfindet, dann dauert es halt sehr lange, bis die letztlich in der Gesellschaft ankommen und auch Erfolg haben können. Und was dann halt bleibt, ist halt, ne, ja, die Unterstützung und da halt irgendwie, also das, was sie halt kriegen vom Staat, halt mitzunehmen und da halt leben zu können. Also man muss da jetzt auch nicht zynisch sein und sagen, die wollen das alle nur ausnutzen oder so. Sicherlich jetzt, also sicherlich einige auch, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Aber es ist halt eigentlich ziemlich trostlos, ne, in so einem Heim zu sitzen und das sind ja auch schlimme Bedingungen teilweise. Also die haben nichts davon, ne, und wir haben auch nichts davon, weil die Leute, ja, wir müssen das Ganze bezahlen, wir haben die ganzen Probleme mit der Sicherheit, wir haben Unruhe in der Bevölkerung, die Leute finden es halt überhaupt nicht lustig, auch wenn die Politik natürlich immer sagt, Willkommenskultur und so weiter, aber ich denke, die Mehrheit der Bevölkerung findet es halt nicht so lustig, besonders wenn halt so ein Heim direkt einem vor die Haustür gesetzt. Also auf gut Deutsch ist es einfach beschissen, ne? Das Ganze ist einfach eine blöde Idee. Und dann ist halt die Frage, okay, was kann man machen? Also erstmal, wie kam es überhaupt dazu? Da hatten wir ja auch mal eine Show, ne, die es ein bisschen beleuchtet, dass es halt eben auch nicht so einfach ist, überhaupt rauszufinden, warum die Leute in Deutschland enden oder in anderen europäischen Ländern, weil normalerweise funktioniert Flucht so, dass man dann halt über die Grenze flieht. Dort entstehen dann Flüchtlingsunterkünfte, so wie es zum Beispiel auch mit den Palästinensern passiert ist, ne, die dann halt in Jordanien und Syrien und so weiter halt dann diese Flüchtlingscamps haben. Also das ist eigentlich der normale Fluchtvorgang und warum die plötzlich dann in Deutschland enden, ist schon seltsam. Aber das war ja schon mal Thema. Und jetzt ist halt die Frage, ne, also jetzt mal blöd gesagt, wie kriegt man sie wieder zurück? Also und da gibt es ja auch schon Initiativen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass die Regierung auch das bezahlt, ne? Also ich meine, es ist auch grotesk, aber immerhin kommen sie dann zurück und es besteht halt auch die Hoffnung, dass jetzt gerade mit Syrien, wenn sich die Situation dort entspannt, dass halt viele auch wirklich wieder dort eine Perspektive haben und zurückgehen können. Und das wäre halt eben wünschenswert. Vielleicht noch ein Thema dazu, ein Punkt dazu, das war neulich auch eine Meldung, die ganz interessant war, und zwar, dass halt dadurch, dass jetzt die ganzen Dschihadisten in Syrien ja quasi rausgekickt werden, haben halt einige von denen auch schon gesagt, so okay, dann wir gehen jetzt nach Deutschland oder nach Europa. Also das ist halt auch nochmal so eine Gefahr, ne, dass jetzt also die Leute, die rüberkommen, dann halt oft nicht unbedingt echte Flüchtlinge sind, die das machen, weil sie dort halt keine andere Chance sehen, sondern halt Leute, die halt aus irgendwelchen niederen Motiven das Ganze machen. Also von daher, richtige Lösung habe ich auch nicht, aber vielleicht wäre ein erster Schritt, mal ehrlich darüber zu reden. Also und sowohl, also dass die, sag ich mal, die Leute, die eher von rechts kommen, sich ein bisschen im Griff haben und jetzt nicht halt sagen, nee, wir müssen die alle mit der Mistgabel ins Meer treiben. Und die Leute, die halt von links kommen und halt so ideologisch verbrämt sind, halt sagen, okay, nee, also Leute, ne, hallo, eine Million Flüchtlinge ist ein Problem. So, da muss irgendwas getan werden, was auch immer. Ne, aber man muss halt irgendwas tun. Das wäre schon mal der erste Schritt. Ne?
Ja. Ich meine, was ja vielleicht auch ein Lösungsansatz sein kann, ist einfach mit der syrischen Regierung sich in Verbindung zu setzen. Halt, ja. Über Botschaft, also ja. Über die Botschaft, Kanäle und man kann ja auch viel mit Aufbauhilfe und so weiter bewirken, dass die Menschen in ihrem eigenen Land dann eine Chance haben. In die Richtung sollte es eigentlich.
Anstatt jetzt eine reine Willkommenskultur, sollte man eher eine Problemlösekultur schaffen.
Ja, richtig.
Und halt vor Ort halt das Problem halt lösen. Das geht halt letzten Endes nur mit Hilfe von Assad und der Bevölkerung dort. Also meiner Meinung nach zumindest.
Ja. Und ein wichtiger Schritt wäre auch einfach aufzuhören, Länder im Nahen Osten in die Steinzeit zu bomben.
Ja.
Das wäre auch schon mal ein Anfang.
Das wäre super, ja.
Da fällt mir nur ein, da hat halt Viktor Orban, der ungarische Präsident, der wurde vor kurzem wieder gewählt. Und er hat, glaube ich, schon mal einen ganz wichtigen Schritt gemacht, indem er George Soros seine Organisation verbannt hat, die jetzt nach Berlin zieht.
Oh. Im Exil.
Na
ja.
Toll.
Ein Dissident.
Genau. Also halt die betreffenden Organisationen, die auch die Flüchtlingsströme mit verursachen und organisiert haben, halt einfach einen Strich durch die Rechnung zu machen. Genau, gut. Ja, ich denke mal, haben wir es geschafft für heute. Ich denke mal, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder oder spätestens drei Wochen. Wir geben es dann wieder bekannt und sind dann einfach live, wenn wir wieder was zum Besprechen haben. Von daher sage ich von meiner Seite tschüss, danke an alle Zuhörer und wir hören uns demnächst wieder.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.